Die Erleichterung war immens, und dennoch vertrieb nichts, keine Nähe, kein Wein, kein Gespräch, die Einsamkeit ganz. So wie die Visionen seines Vaters von ihm verlangt hatten, dass er sich allein zu ihnen begab, so verlangte es von Michael die Geschichte, an der er schrieb. Sie trennte ihn von den übrigen, selbst dann, wenn er mit ihnen ins engagierteste Gespräch vertieft war, selbst dann, wenn er ihnen in Einzelheiten davon erzählte. Den Fragen, die seine Geschichte ihm stellte, musste er einsam begegnen. Und wenn er die Antwort nicht wusste, gab es keinen Banknachbarn, der sie ihm wie in der Schule zuflüstern konnte, nur die Geschichte selbst, auf die er warten musste. Sogar von Ingeborg trennte ihn dies, obwohl sie jede Seite las, kaum dass er sie niedergeschrieben hatte, und jede Biegung, die die Geschichte nahm, so gut kannte wie er selbst oder sogar besser. Bisweilen ulkten die anderen: Wer schreibt eigentlich dieses Buch, Ingeborg oder du? Das war, wenn Ingeborg mit Papierstapeln unter dem Arm durch das Haus und den Garten zog, wenn sie ihren hinters Ohr gesteckten Bleistift zückte und den Schreibmaschinenseiten herumstrich. Sie hatte für ihn alle Bestrebungen, ihre eigene Laufbahn betreffend, aufgegeben. Er brauchte sie. Sie konnte zaubern, aus Händen, Sternen und Karten die Zukunft lesen und ihn wieder stark machen, so oft ihn Schwäche packte. Während sie sein Geschriebenes mit ihrer klar artikulierten Stimme, die immer dunkler wurde, vorlas und ihm aufzeigte, wo ein Satz gehaltlos war, aus einer Beschreibung kein Bild entstand oder ein Bild aus der Gesamtwelt herausfiel, verlieh sie seiner Geschichte ihren Zauber. Die angeheiterten Spötter hatten nicht Unrecht. Und doch war es nicht Ingeborg, die warten musste, bis die Geschichte aus einer Sackgasse, in die sie ihn geführt hatte, einen Ausweg zeigte, sondern Michael allein. Manchmal wochenlang, manchmal noch länger. Richard Weidbrecht kündigte sich an, als der vereinbarte Abgabetermin überschritten war. »Sie bereiten mir schlaflose Nächte Ende. Ich würde gern zu Ihnen kommen und mich vor Ort überzeugen, wie die Dinge stehen, ehe mir vor Sorge um mein Herbstprogramm graue Haare wachsen. Könnten Sie nicht lieber Ihren Sohn schicken?« hätte ihn Michael gern gefragt. Er würde dem Mann, der eigens anreiste, um idealerweise mit dem Manuskript im Koffer wieder nach Hause zu fahren, so gut wie nichts vorlegen können. Zwar sah er sämtliche Figuren leibhaftig, wie seine Nachbarn, die zum Wein kamen, vor sich und hatte sich auch schon an zahlreichen Szenen und Kapiteln versucht, doch ihm fehlte die Achse, an der all diese Bruchstücke hätten befestigt werden sollen, um sich zu einem Ganzen zu fügen. Etwas in ihm schien überzeugt, er hätte Hans Jörg, der sich noch immer zaudernd auf das spiegelglatte Eis der Verlegerbranche wagte, erklären können, dass es an einem Problem lag, dessen Lösung ihm die Geschichte noch nicht offenbart hatte, und dass es keine andere Möglichkeit gab, als auf diese Lösung zu warten. Ein Schriftsteller war ein wenig wie ein Angler, fand Michael, oder wie ein Konditor, der Kandiszucker herstellte. Letzterer musste dazu einen Faden in erwärmte Zuckerlösung hängen und geduldig ausharren, bis der Zucker abgekühlt war und sich am Faden auskristallisiert hatte. Michaels Faden hing seit Wochen in seiner Geschichte. Würde Richard Weidbrecht verstehen, dass er darin bleiben musste, bis die Kristallisierung sich vollzogen hatte? Dass sich mit keinem noch so hektischen Gezappel dieser Vorgang beschleunigen ließe? Michael bezweifelte es. »Stellen Sie das Zeug in den Kühlschrank«, hätte der Verleger vermutlich gesagt, weil er inzwischen schon vergessen hatte, dass sie in Wirklichkeit gar nicht von der Kandiszuckerherstellung sprachen, sondern von Fantasie, die im Kühlschrank höchstens steif gefror, aber keine Fäden spann.